Wie Jean sein Glück zurückbekam. Kapitel 1. Aurélie Noir. Einen Manchon Grillot, so einen kräftigen roten von 2012, oder so einen Louis Jardot mit seiner rauchigen Note müsste man haben, dachte Jean, während er seinen alten Pickup im Abendrot durch die waldige Allee steuerte. Bestimmt ging es ihm dann besser. Er würde mehr Flaschen Wein verkaufen und er müsste sich nicht mehr mit seinem liederlichen Landwein abmühen, der sich auf dem Markt so gut wie gar nicht mehr verkaufen ließ und all sein Verkaufsgeschick benötigte. Kein Mensch wollte noch so einen einfachen Landwein, den er verkaufte, wo es im Supermarkt schon bessere gab. Da konnte er auf dem Markt noch so den Winzer geben, selbst dem alten Monsieur Fontainebleau, der immer so knapp bei Kasse war, der einer seiner Stammkunden war und dessen Zunge schon genauso taub war wie seine Ohren, konnte er immer seltener noch eine Flasche andrehen. Er bekäme davon Sodbrennen, sagte er, dass selbst sein Arzt ihm nach einer Verkostung abgeraten habe, nachdem er sich furchtbar hätte schütteln müssen und seinen Mund mit einem Cognac desinfizieren. Als Jean unter dem Viadukt von Manu hindurchfuhr und an seiner Zigarette zog, leuchtete dieser auf wie ein dicker Glühwurm. Sein Tabak war fast alle, fiel ihm ein. Mal sehen, ob es wenigstens dafür morgen nach dem Markt reichen würde. Er warf die leere Zigarettenschachtel auf das schmutzige Armaturenbrett, wo es mit dem ganzen anderen Durcheinander, was sich dort eingefunden hatte, in der nächsten Kurve auf die andere Seite rutschte. Ebenso hatte der große Plastikbottich mit den vielen Litern Wein hinten auf der Ladefläche die Seite gewechselt, den er gerade vom Großhändler geholt hatte. Ja, er musste dazu kaufen, etwas vortäuschen, was er schon lange nicht mehr war, und zwar einen ehrenergrauten Winzer, einen erlesenen Weinkenner, der seinen eigenen Wein aus seinem über 100 Jahre alten Weinberg schöpfte und werten Kunden auf dem Markt feilbot. Aber ein Winzer, das war er in Wirklichkeit schon lange nicht mehr. Er war in den letzten Jahren mehr zu einem Vagabunden geworden, der sich mühselig durchschlug und versuchte, niemanden zur Last zu fallen, soweit. Er vernachlässigte sich und ließ seinen grauen Bart ebenso hängen wie sich selbst und rasierte sich erst, wenn ihn seine Kunden auf dem Markt darauf ansprachen. Er lief immer in seiner alten, furchtbaren Strickjacke herum und zwar das ganze Jahr, fuhr mit diesem olivfarbenen Peugeot-Pickup herum, obwohl man hätte sagen können, dass er sich in seinen besten Jahren befand, so wie man es alten Menschen sagt, die noch passabel aussehen. Und Jean sah noch ganz gut aus mit seinem wilden weißen Bart, in seinen Augen das alte Blitzen, etwas Flinkes. Und das sogar, wenn er so mürrisch schaute wie gerade. Er hatte etwas von einem Seeräuber. Jean war gerade 70 geworden, ohne großes Tamtam, ohne eine große Feier, wie er es sich eigentlich immer gewünscht hatte, denn immer noch war seine Trauer zu groß über den Tod seiner Aurélie vor 5 Jahren. Nichts hatte ihn damals aufgefangen, nichts hätte ihn auffangen können und er war gefallen. Alles hatten sie zusammen aufgebaut, den Weinberg bestellt und bis tief in die Nacht die Flaschen abgefüllt, sich zusammen mit den ersten Flaschen jedes neuen Jahrgangs betrunken. Aber danach, als er alleine dasaß, ergab nichts mehr Sinn und er hatte von seinen Weinbergen vieles verkaufen müssen, weil ihn die Schulden überrannt hatten. Dummerweise entzog er sich mit dem Verkauf seiner Ländereien seiner eigenen und einzigen Einnahmequelle. Darüber war er arm geworden, ein alter, grantelnder Mann, der nur das Nötigste redete. Jean konnte im fahlen Licht seiner Scheinwerfer das Ortsschild sehen und drückte seine erloschene Zigarette im vollen Aschenbecher aus. Der Ort Aurélie Noir war in den letzten Jahren aus seinem Weinberg entstanden und es war seine Idee gewesen, ihn damals nach seiner geliebten Frau zu benennen, wegen ihrer so dunklen, schönen Augen, die so dunkel und schön waren wie der Wein aus dem Weinberg. Als er immer mehr von seinem Weinberg verkaufen musste und sich Städter in kleinen Reihenhäusern auf den verkauften Flächen niederließen, hatte man einfach den Namen beibehalten. Und so fuhr er nun in den kleinen Ort Aurélie Noir hinein, benannt nach seiner Frau mit den dunklen Augen, was jedes Mal einen kleinen Schauer bei ihm hervorrief. Sein Scheinwerfer streifte nun nicht mehr grüne Reihen mit Weinreben, sondern aufgereihte Mülltonnen an der Straße, vor sauberen Vorgärten, Menschen, die im Vorgarten die Blumen mit dem Schlauch gossen und ihm freundlich zuwinkten. Er war ja überall bekannt. Seine Augen hatten sich zu schmalen Schlitzen verkleinert und fokussierten einen imaginären Horizont. Er sah auch nicht die Kinder, die auf den Veranden in den gepolsterten Stühlen ein kleines Abendbrot bekamen und sich schon müde die Augen rieben. Jean sah nichts mehr. Nur noch seine Toreinfahrt mit den großen Bäumen und dem Schild Vin, Aurélie Noire. Und er bog ein in ein Reich, in sein Reich, auf seine kleine Insel im Pazifik, denn der alte Hof lag da, umgeben von all den neumodischen Häusern und Gärten, die er selber durch den Verkauf seines Weinberges heraufbeschworen hatte. Eine Insel, die aussah wie ein großer Haufen Grün mit riesigen Kastanien, die wohl sein Großvater schon gepflanzt haben musste, umgeben von dem fahlen Beton der neuen Häuser, den immer gleichen und kurz geschorenen Wiesen mit nur zaghaften kleinen Gebüsch, mickrigen Bäumchen und kaum einem Ästchen. Sicher würden diese noch in die Höhe schießen, aber eben nicht heute oder morgen oder diese Woche. Irgendwann würden sie erwachsen sein und groß. Und ein Irgendwann interessierte Jean nicht. Er hielt seinen Wagen im kleinen Hof quiekend an, stieg aus, ging zurück zum Hoftor und schaute verstohlen noch einmal rechts und links auf die Straße, an den aufgereihten, kleinen und immer gleich aussehenden Häusern entlang, so als ob er überprüfen wollte, ob ihn jemand gesehen habe, was selbstverständlich unsinnig war, weil jeder ihn gesehen hatte und auch jeder ihn kannte und auch viele ihm auf seiner kurzen Fahrt durch den Ort zugewunken hatten. Er schloss das Tor, verriegelte zweimal, rüttelte und schaute zur Sicherheit noch einmal durch die Sprossen. »Hallo Jean«, rief Edouard von gegenüber, der gerade mit dem Schlauch in seinem nur mehrere Quadratzentimeter großen Vorgarten ein paar Blumen wässerte. Jean verdrehte gelangweilt die Augen und versuchte nicht hinzusehen. »Ist das nicht ein wundervoller Abend?«, rief Edouard begeistert und hob seine Hände. Sein Wasserschlauch spritzte dabei in die Höhe. Jean wiegelte mürrisch wortlos ab, ohne ihn anzusehen, und drehte sich seiner abendlichen Arbeit zu. Er musste ja noch Wein abfüllen und hatte für solch einen Firlefanz wie ein nichtssagendes Gespräch mit einem Gegenüber, den er nicht mochte, keine Zeit. Er brauchte wenigstens so viele Flaschen, dass es für seinen morgigen Marktauftritt reichen würde. Die galt es noch abzufüllen. Ein paar Flaschen. Und ein paar Schluck brauchte er auch, widerwillig, weil der Geschmack des Weines eigentlich unerträglich war, aber er benötigte auch eine gewisse Bettschwere, die ihn vor seinen schlechten Träumen bewahren musste. Der Rest des Weines musste für den Monat reichen, für weitere Flaschen und auch gegen weitere schlechte Träume. Er fuhr den Wagen in seine dunkle Werkstatt, verriegelte das Tor ebenfalls. Dunkel lag das Haus eine Zeit lang unter den großen Bäumen, bis fahles Licht und Lampen ein paar trübe Fenster preisgaben, die sich jedoch jeglichen Durchblickes verwehrten und nur Schemenhaftes zeigten, ein Schattenspiel von Verborgenem, Maschinengetue, Geschläuche und Pumpen, Flaschengeklimper zu hören, ab und zu Jean zu sehen, an einer Flasche trinkend, saugend, die Flasche an ihm saugend, wer weiß. Jeans Profil in einem anderen Fenster, konzentriert etwas machen, weiteres Gegurgel zu hören, Klirren von Flaschen, Gefluche, Jean wieder trinken aus einer Flasche bis ganz nach oben, schüttelnd an der Flasche, wohl leer, Gegurgel, nachfüllend. Kästen mit klimperndem Inhalt, verladend wohl auf den Wagen bestimmt, dann spät Ruhe. Das Licht in der Werkstatt ging aus, dunkle Schritte nach hinten, Stolpern, etwas runtergefallenes Gefluche. Ein kleines Fenster weit hinten am Haus, eine Zeit lang spärlich hell, dann dunkel. Der winzige Ort Aurélie Noire auf dem kleinen Hügel mit dem ehemaligen Weingut in der Mitte war in der zarten Morgensonne so unbeschreiblich schön, dass es durchaus hätte sein können, dass Gott selber in einem dieser Reihenhäuser gewohnt hätte und von hier aus die Geschicke aller gelenkt, oder wenigstens, dass er sich eines der Häuser hätte reservieren lassen, vielleicht als Sicherheit. Dass er gesagt hätte, Wenn ich mich mal zur Ruhe setze, dann aber da, in diesem, Aurélie Noire. Denn Aurélie Noire war das Paradies. Sicher nicht so sehr die Reihenhäuser mit ihrer Beengtheit und den kleinen, wie aus dem Katalog geputzten Gärten und Häusern, die wie Ufos in der Landschaft lagen und bestimmt noch mehrere Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende benötigen würden, um sich einzufinden, sich zu akklimatisieren, zu landen. Die Aussicht auf die Umgebung war es, die alles unglaublich machte, und diese begann ja schon ein paar Meter hinter dem Ortsschild. Fette grüne Wiesen, die sich in seichte Hügel schmiegten mit dicken Kühen darauf, die teilnahmslos in den leichten und kühlenden Morgennebel glotzten und langweilig wiederkäuend. Es waren nicht nur grüne Wiesen, es waren irgendwie grünere Wiesen als anderswo, angrenzende kleine Wälder, die irgendwie angrenzender waren. Der Himmel, der sogar mehr blauer Himmel war als anderswo, mit eindeutig blauerem Blau. Es betörte alles und verblüffte das Auge, und was das Wichtigste war, es machte glücklich. Man roch das Glück, man sah das Glück, und viele der Bewohner von Aurélie Noire standen deshalb schon früh auf ihren großen Veranden oder an ihren großen Terrassentüren, kaum dass die Sonne aufgegangen war, mit einem Humpen Kaffee ins Off schauend, mit einem beseelten Blick ins Glück und einem leichten Grinsen auf den Lippen, wissend, verstehend. Ruhe, kein Radio störend, kein Laut so früh. Und das war ja kein Wunder, mit Gott als Nachbarn, vielleicht. Nur Jean bekam davon rein gar nichts mit, möglicherweise, weil sein Haus aufgrund der großen Kastanien im Dunkeln lag und gänzlich ohne Sonnenschein war, was schlecht für seinen Tagesrhythmus war. Es konnte aber auch am nächtlichen üblen Landwein gelegen haben. Und während die Nachbarn ihre Butterbrotdose packten und mit Küsschen hier und Küsschen da und mit Winke, Winke und Grüß die Kinder von mir mit ihren immer gleichen Ritualen und in die immer gleichen Autos stiegen und in die Stadt fuhren, lag Jean immer noch unter einem großen Haufen Federbett vergraben und kratzte sich an Stellen, die man nicht wissen wollte. Und wenn er nicht an diesem Tag dringend auf den Markt gemusst hätte, so wäre der Wecker, der ihn versuchte, in der Frühe in den Tag zu locken, kein Problem gewesen. So verbeult, wie er aussah, musste er schon oft aus dem Fenster in den Garten geworfen worden sein, doch der windschiefe Wecker tickte immer noch vor sich hin. Ein Bein schien abgefallen, immer wieder wurde er anscheinend ins Zimmer zurückgeholt, wurde dreckiger und krummer und ging immer noch, und das war wichtig, weil er immer an Markttagen gebraucht wurde. An anderen Tagen war das egal, wenn der Wecker im Gartendreck lag. Andere Tage begannen erst am Nachmittag mit einer Tablette und einem großen mürrischen Kaffee, der oft irgendwo abgestellt, vergessen und vertrocknet. Erst Tage später in der Küche landete, dort noch ein paar Wochen in der steinernen Spüle herumlag, gestapelt mit anderem, angeschlagenen und unansehnlichem Porzellan, wartend auf das Wunder der Reinigung. Und während die ganze Wohnung irgendwie den Hauch der Verwahrlosung atmete, gab es ein kleines Eck, eine kleine Nische, die in Ordnung gehalten schien, holzgetäfeltes mit einem kleinen Sims und in der Mitte ein gerahmtes Foto, auf dem eine junge Frau mit sehr dunklen Augen zu sehen war, seine Aurélie, die ihn aus diesem Eck jeden Morgen anschaute und er sie sich beide streiften, und er auch diesen Morgen einer Angewohnheit folgend kurz aus der Küche in den Garten ging, eine Blume, die er für angemessen hielt, knapp unter der Blüte abschnitt und zurück zum Sims ging, zum kleinen Aurélie-Altar, die alte vertrocknete Blume aus dem Fenster warf und die neue Blume in das kleine Gläschen stellte, das neben dem Foto stand und einer dort hängenden Kette und allerlei Krimskrams, Andenken in Schalen verteilt und auch an die Wand gepinnt ist. Er streichelte im Weggehen den Rahmen zart, ging ins Bad und wusch sich flüchtig, was mehr einem Anfeuchten glich, strampelte sich in seine speckige Hose und warf sich seine braune Strickjacke über das Hemd. Dann ging er über den Hof, öffnete das Tor und machte das Auto startklar, was nicht direkt gelang. War nicht nur seine Zigaretten zu Ende, sondern auch das Benzin? Nein, Benzin war noch da. Er klopfte gegen die Anzeige im Armaturenbrett. Der Wagen sprang murrend an.